Wir warten noch darauf, bis alle einen Platz gefunden haben. So, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr ist auferstanden. So, das war schon ganz gut. Machen wir es nochmal. Der Herr ist auferstanden. Setzen. Ich möchte Sie begrüßen mit dem Wochenspruch. Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Aus der Offenbarung, dem ersten Kapitel, dem 18. Vers. Heute passt auch das Wetter zu unserem ersten Lied, möchte ich noch nicht ankündigen, aber das heißt, die Sonne geht auf, ja, so richtig schön, und ich freue mich, bei Ihnen zu sein und mit Ihnen zusammen jetzt die Auferstehung und Ostern feiern zu dürfen. Viele kennen mich, weil ich war schon öfters mal hier in Höpfigheim. Mein Name ist Johannes Roth und ich komme aus Murr, da wohne ich mit meiner Frau. Und ja, ich bin Prädikant unserer Landeskirche. So, und nun wollen wir nicht weiter reden, sondern wollen in das erste Lied einstimmen unter der Nummer 550. Die Sonne geht auf. Wir wollen Gott loben und miteinander den 118. Psalm beten. Sie finden ihn im Gesangbuch unter der Nummer 747. Ich Ich möchte Sie bitten, die eingerückten Zeilen zu sprechen und, wem es möglich ist, aufzustehen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Der Herr züchtigt mich schwer. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit. Das ist das Tor des Herrn. Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, das ist vom Herrn geschehen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. O Herr, hilf! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Du bist mein Gott und ich danke dir. Der Herr ist hoch über alle Völker.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, fällt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Gott, Schöpfer des Lebens, dies ist der Tag, den du gemacht hast, der Tag, an dem du deinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt hast. Dies ist der Tag, an dem dein Licht der Schöpfung über die Finsternis des Todes gesiegt hat. Dies ist der Tag, an dem du den Tod überwunden und das Licht Tor zum Leben aufgestoßen hast. Wir bitten dich, dass dieser Tag auch aufstrahlt über uns, die wir noch im Schatten des Todes leben. Wir bitten dich, dass dein helles Osterlicht unsere Grenzen durchbricht und uns den Weg zum Leben weist. Gemeinsam bringen wir in der Stille vor Gott, was uns in unserem Herzen bewegt. Danke dem Herrn, denn seine Güte währet ewiglich. Amen. Wir hören nun die Schriftlesung.
Die Schriftlesung lese ich aus dem Matthäus 28, die Verse 1 bis 10. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten, und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Wort des lebendigen Gottes.
Thank you.
Wir wollen nun unseren christlichen Glauben bekennen und sprechen gemeinsam das Glaubensbekenntnis. Sie finden es auch unter der Nummer 686 im Gesangbuch. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen von dem Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Auf, mein Herz mit Freuden. Wir wollen das nächste Lied unter der Nummer 112 miteinander singen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. In drei Punkten möchte ich heute predigen. Das erste ist ein leeres Grab und die eine Frage. Ja, liebe Gemeinde, da entscheidet die Antwort. Es gibt Momente im Leben, da entscheidet die Antwort auf eine einzige Frage über alles Weitere. Bei einer schweren Diagnose ist es bösartig oder nach einem Unfall wird er durchkommen oder bei einer Bewerbung kriege ich die Stelle. Manchmal, da hängt das ganze Leben an der Antwort auf eine einzige Frage. Und eine Frage, die stellt sich an Ostern. Ist Jesus wirklich auferstanden? Zweifel tauchen nicht in unserer Zeit erst heute auf. Sie waren schon da, als Jesus damals noch im Grab lag. Diejenigen, die Jesus hinrichten ließen, die stellten ja bekanntlich Wachen vor das Grab, damit da ja nichts schiefgehen kann, man weiß ja nie. Niemand sollte den Leichnam Jesus klammheimlich verschwinden lassen. Ihn umbetten und hinterher behaupten, er sei auferstanden. Doch die Wachen konnten Jesus nicht im Grab halten. Wenige Jahrzehnte später entstand dann in der Gemeinde in Korinth eine Diskussion über die Auferstehung. Und auf diese reagiert Paulus mit einer ausführlichen Antwort. Ein Teil davon möchte ich uns heute vorlesen als Predigttext. Das steht in 1. Korinther 15, es sind die Verse 12 bis 23. Wenn Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung von den Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden? Ja. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, ja, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter den Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Haben Sie es gemerkt? Herr Paulus, der springt immer wieder da hin und her zwischen auferstanden und nicht auferstanden. Aber die Sache ist klar. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann können wir einpacken. Das ist kurz zusammengefasst. Ja, wie ist das mit der Auferstehung? Die Antwort auf diese Frage, die ist nicht nebensächlich. Sie ist nicht belanglos. Denn an ihr entscheidet sich, ob der christliche Glaube tragfähig ist oder ob das alles völlig vergeblich ist. Ob alles zusammenfällt, wie ein Kartenhaus. Paulus sagt so, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube vergeblich. Damit komme ich schon zu dem zweiten, die peinliche Botschaft. Die Frage ist, wie kamen denn die Korinther dazu, die Auferstehung in Frage zu stellen? Da muss man ein bisschen ausholen. Korinth, das war eine Hafenstadt, eine bedeutende Hafenstadt und ein wichtiger Umschlagsplatz für den Handel. Und da wurden nicht nur Waren ausgetauscht, sondern auch Ideen. Die unterschiedlichsten Kulturen kamen da zusammen und die unterschiedlichsten Religionen. Der eine glaubte dies und der andere das. Das machte natürlich Korinth schon damals, das ist nichts Neues, zu einem äußerst liberalen Ort. Jeder konnte denken und glauben und tun, was er wollte. Der Gedanke an die Auferstehung der Toten war in diesem Umfeld schlicht und ergreifend peinlich. Das hat keiner so wirklich ernst genommen. Die Korinther, die waren zwar den leiblichen Freuden gegenüber durchaus aufgeschlossen, doch im Geist der antiken griechischen Philosophen, da galt der Körper zugleich als Gefängnis der unsterblichen Seele. Wenn nun die Christen daherkommen und von einer leiblichen Auferstehung sprachen, dann bekam der Körper des Menschen eine bisher unbekannte Bedeutung. Ein erneuerter Körper, was soll denn das sein? Ein Mensch, der aus dem Tod zurückkehrt. Das passte nicht in ihr Denken. Das war über ihr Weltbild hinaus. Der Glaube an eine Auferstehung war für viele Korinther so unbequem und so intellektuell untragbar, dass sie ihn lieber weglassen wollten. Und heute? Ja, heute sind es nicht so sehr philosophische Erwägungen. Vielmehr ist es ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild, das uns letztlich vor dieselbe Herausforderung stellt. Die Auferstehung, die ist wissenschaftlich nicht greifbar. Darum ist die Rede von Auferstehung auch heute vielen peinlich. Der Mensch hat doch alles erklärt, er weiß doch alles. Aber Auferstehung, ja, manche kann man jetzt immer wieder lesen, die lassen sich eingefrieren und hoffen dann, dass sie mal wieder auferweckt werden aus ihrem tiefgekühlten Gefängnis da. Aber hat das mit Auferstehung zu tun? Ganz kurz gesagt, es sind Vorurteile. Vorurteile, dass es die Auferstehung nicht geben kann. Und dann wird diskutiert, ja, war denn das Grab wirklich leer? War es nicht ein inneres Erleben der Jünger? Eine Vision, überspannte Denken? Und es wird versucht, die Auferstehung zu entmythologisieren. Dadurch soll der Glaube mit dem modernen Weltbild kompatibler gemacht werden, vereinbar gemacht werden. Aber Paulus sagt entschieden, unser Glaube steht und fällt mit der Auferstehung. Wenn ihr die Auferstehung der Toten wegstreicht, dann habt ihr auch Christus weggestrichen, dann habt ihr keine Hoffnung, eure Hoffnung hat keinen Grund. Glaube ohne Auferstehung ist nur noch Moral. Doch Jesus ist nicht gekommen, um eine Wohltätigkeitsorganisation zu gründen. Jesus Christus kam, um diese Welt zu retten. Ein Ausleger hat dazu geschrieben, die Botschaft von der Auferstehung, die ist der schärfste Angriff auf unsere irdische Selbstsicherheit. Die Botschaft von der Auferstehung stellt jedes in sich geschlossene Weltbild in Frage. Ein Weltbild, in dem alles erklärbar ist, in dem alles geordnet ist, alles vernünftig. So ein Weltbild kann eine Auferstehung nicht einordnen. Sie ist zu groß, zu mächtig, zu überraschend, zu göttlich. Und damit stellt die Botschaft von der Auferstehung auch uns selbst in Frage. Ja, sie fordert uns heraus, Position zu beziehen und unser Verhältnis zu Jesus Christus zu klären. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ja, dann ist er höchstens eine von den vielen herausragenden Persönlichkeiten der Geschichte. Er steht bestimmt ganz oben und es gibt jede Menge Leute, die nicht an das Christentum, an Gott glauben, aber die Jesus Christus natürlich als einen vorbildlichen Menschen schätzen. Dann kann man sich vielleicht an ihn erinnern, seine Gedanken gut finden und versuchen, sie in unsere Welt zu integrieren. Aber das war's dann auch. Paulus sagt, wenn das alles ist, dann sind wir wirklich zu bemitleiden. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter den Menschen, sagt er in unserem Predigtext. Wenn Jesus nur die Hoffnung für uns hier wäre, nur ein moralischer Impulsgeber, nur ein Vorbild für gutes Handeln, dann wären wir wirklich arm dran. Wenn es nur dieses Leben hier gibt, wäre es dann nicht konsequent, wenn wir es uns so gut gehen lassen, wie es nur möglich ist, getreu dem Motto, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Da gab es ja bei der Landtagswahl so eine Partei, erinnern Sie sich, so für die Verjüngung des Lebens, für ewiges Leben. Aber ist das alles, wenn man hier 1000 Jahre zubringen muss? Naja, ich komme zum Dritten. Die Auferstehung ändert alles. In unerschütterlicher Gewissheit sagt Paulus, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Er konnte es ja sagen, der auferstandene Christus ist ihm persönlich begegnet. Als er auf dem Weg nach Damaskus war, ist Jesus ihm in den Weg getreten. Er wollte Christen verfolgen, aber Jesus hat sich ihm entgegengestellt. Und dem Auferstandenen verdankt er, wer er ist. Jesus hat Paulus zu dem gemacht, der er ist. Und die Erfahrung des Paulus macht uns deutlich, was Glaube ist. Ein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus. Kein System von Gedanken über Gott, was ich mir so zusammenreime, irgendwelche Philosophie. Vertrauen, Beziehung und Hingabe zum Auferstandenen. Ein Toter kann nicht retten. Ein Toter kann nicht hier gegenwärtig sein, wie Jesus uns versprochen hat. Ein Toter kann auch nicht unser Herr sein. Und ein Toter kann uns nicht trösten, wenn es so schwer kommt, wie ich am Anfang das gesagt habe. Liebe Gemeinde, weil Jesus auferstanden ist, nur deshalb ist Glaube an Jesus Christus möglich. Weil Jesus lebt, deswegen ist unser Glaube möglich. Und dann entfaltet Paulus hier, was die Auferstehung Jesu bedeutet. Die ganze Welt ist seit Ostern eine andere. Durch Adam, den ersten Menschen, kam der Tod in die Welt. Durch Christus, den neuen Menschen, kommt das Leben zu uns. So wie in Adam alle sterben, so werden wir in Christus alle lebendig gemacht. Die Auferstehung ist der Grund, der uns glauben lässt, Der Tod ist nicht das Ende. Die Schuld hat nicht das letzte Wort. Grab ist keine Endstation. Das Leben ist stärker als der Tod. Christus ist der Erste, der Beginn der neuen Schöpfung, einer neuen Wirklichkeit, einer neuen Zeit. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erste der Entschlafenen. Stellen Sie sich mal vor, Sie stehen in einem Museum vor so großen alten Gemälden und über die Jahrhunderte sind die Farben so stumpf geworden. Ja, ich sehe hier gerade keines, aber kann man sich vorstellen. Ein gelblicher, bräunlicher Schleier liegt darüber. Das hindert nicht, sich an dem Bild zu freuen und das Können des Malers zu bewundern. Doch dann kommt ein Restaurator. Er setzt sich mit Geduld und größter Sorgfalt an die Arbeit. Millimeter für Millimeter trägt er die Patina ab. Lackschichten, Schmutz, Übermalungen, Risse, Verfärbungen. Unter seiner Hand geschieht etwas Faszinierendes. Die Farben beginnen ganz neu zu leuchten. Details werden sichtbar. Gesichter, die man vorher nur noch schemenhaft erkennen konnte, bekommen plötzlich einen Ausdruck. Ganz neu und mehr als zuvor erfreut das Kunstwerk nun seine Betrachter und lässt sie staunen. Was verborgen, was vergessen war, ist sichtbar geworden. So ist es mit der Auferstehung Jesu. Sie ist wie ein restaurierender Eingriff Gottes in unsere Schöpfung. Unsere Welt ist alt geworden, abgenutzt durch unsere Schuld, durch unsere Angst, durch den Tod. Wir können es jeden Tag in der Zeitung lesen, von Klima, von Kriegen, von Krankheiten, Hunger, egal was. Es liegt ein Schleier über ihr und auch über unserem Leben. Mit der Auferstehung Christi hat Gott begonnen, diesen Schleier zu entfernen. Er hat uns versprochen, letzten Endes dann die ganze Welt neu zu machen. In Momenten des Vertrauens, der Liebe und des Trostes, da leuchtet das neue Bild auf, das Gott ursprünglich erschaffen hat. Noch ist das Bild nicht vollständig erneuert, aber die leuchtenden Stellen verraten, welche Schönheit Gott am Ende hervorbringen wird. Und am letzten Tag dieser Zeit dann, wenn Christus wiederkommt, wird Gott vollenden, was er begonnen hat. Dann wird alles in einem neuen Glanz erstrahlen, den wir uns heute überhaupt noch nicht vorstellen können. Dann sehen wir nicht nur mehr Andeutungen und Schatten, Vorboten, sondern wir sehen ein vollendetes Bild, Gottes neue Welt, in der Gott alles in allem ist. Ich komme zum Schluss. Was nehmen wir jetzt mit von Ostern? Was bedeutet die Auferstehung Jesu für uns? Zum einen, die Auferstehung Jesu ist das Fundament für einen tragfähigen Glauben und für eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Das Zweite, die Auferstehung gibt uns eine unzerstörbare Hoffnung, die stärker ist als Leid, Ohnmacht und Tod. Sie zeigt uns das Ziel unseres Lebens, das Gott selbst bestimmt hat. Und zum Dritten, die Auferstehung Jesu macht Mut zu Taten der Liebe. Wir wissen, unsere Bemühe, die ist nicht vergeblich. Unsere Liebe hat Wert, unser Tun hat Gewicht. Liebe Gemeinde, Ostern stellt uns die Frage, vertraue ich mich dem an, der den Tod besiegt hat? Vertraue ich auf Jesus Christus, der uns ins Leben ruft und am Ende der Zeit alles vollenden wird? Am leeren Grab steht ein Engel und sagt, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Er ruft uns in die Osterfreude. Christus ist auferstanden. Er ist. Ja, Amen. Wir wollen nun das letzte Lied miteinander singen als Antwort darauf. Er ist erstanden. Halleluja. Die Nummer 116. Wir singen die erste, zweite und fünfte Strophe. Wir wollen nun gemeinsam das Abendmahl miteinander feiern. Christus spricht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus Christus lädt uns ein an seinen Tisch. In den Gaben von Brot und Wein ist er gegenwärtig. So haben wir Teil an seinem Leben, das er am Kreuz für uns gegeben hat. Und wir empfangen Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott und Gemeinschaft mit ihm. Lasst uns nun gemeinsam bekennen, dass wir vor Gott schuldig sind und seine Gnade brauchen. Herr, im Licht deiner Wahrheit erkenne ich, dass ich gesündigt habe in Gedanken, Worten und Werken. Dich soll ich über alles lieben als meinen Gott und Herrn, aber ich habe mich oft mehr geliebt als dich. Du hast mich in deinen Dienst gerufen, aber ich habe die Zeit vertan, die du mir anvertraut hast. Du hast mir meinen Nächsten gegeben, dich zu lieben wie mich selbst. Aber oft habe ich versagt in Selbstsucht und Trägheit des Herzens. Darum komme ich zu dir und bekenne meine Schuld. Wir wollen nun in der Stille vor Gott bringen, was jeden und jede von uns besonders beschwert. Vergib uns um Jesu Christi willen unsere Schuld. Gemeinsam wollen wir nun Christe, du Lamm Gottes, singen.
Christe, du Lamm Gottes, ne, du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde Welt, gib uns deinen Frieden.
Freut euch, der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt und vergibt euch alle eure Schuld. Was gepriesen ist, braucht euch nicht mehr zu beschweren. Was kommt, braucht euch nicht mehr zu schrecken. Gottes Gnade ist unseres Herzens Lebens, Freude und Kraft. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, lass uns im Abendmahl die Gemeinschaft mit unserem Herrn in Glauben und Dankbarkeit empfangen. Tröste uns durch deine ewige Güte und stärke uns im neuen Leben. Hilf, dass wir dir in Treue und Gehorsam dienen, zum Preis deines göttlichen Namens und zur Auferbauung deiner Gemeinde. Amen. Der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten war und mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm er das Brot, sagte Dank, gab's seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Wir wollen nun das Abendmahl miteinander feiern mit Wein und Traubensaft. Ich nehme an, der Traubensaft ist der dunkle und der Wein der helle. Ja, oder umdreht, ja. Also ist diesmal der Traubensaft der dunkle Nee, der Helle. Okay, Sie werden es ja hinkriegen, ja? Und wir machen drei Gruppen. Die erste würde ich den Chor nehmen, die zweite diese Seite und die Empore und die andere Seite dann als dritte Gruppe. Und nun kommt, denn es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Christi Leib für dich gegeben. 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 Christi Blut für dich vergossen. 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 Als Zeichen des Friedens wollen wir uns die Hände reichen. Und was würde besser passen als: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Geht hin im Frieden. Christi Leib für dich gegeben. 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 Christi Blut für dich vergossen. 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 Das ist Saft. Christi Blut für dich vergossen. 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 Und wieder wollen wir uns als Zeichen des Friedens mit Gott die Hände reichen. Und soll uns grüßen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Geht hin im Frieden. Christi Leib für dich gegeben. 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 Christi Blut für dich vergossen. 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 Als Zeichen des Friedens wollen wir uns die Hand reichen und noch einmal: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Geht hin im Frieden. So. Ja, machen wir noch. So, es dürfen.
Christi Leib für dich.
Christi Leib für dich gegeben. Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen.
Christi Blut für dich vergossen.
Lasst uns nun Gott für seine Gabe danken. Ich möchte Sie bitten, aufzustehen. Und gemeinsam wollen wir sprechen aus dem Psalm. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt, und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du uns mit dir und miteinander verbunden hast. Erhalte uns in deiner Gemeinschaft. Hilf, dass dein Friede sich auch durch uns ausbreite, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Vater im Himmel, die Welt hat ein anderes Gesicht bekommen, weil dein Sohn auferstanden ist. Du lässt uns teilhaben an deinem Sieg. Lass uns darauf vertrauen in allem, was uns erschrecken und durcheinander bringen will. In allem, was uns angreift und uns zu kämpfen gibt. Du hast dem Tod die Macht genommen. Wir bitten dich für alle, die auf dich hoffen, erfülle sie mit deinem Geist. Wir bitten dich für alle, die dich noch nicht kennen, gib ihnen Hoffnung durch dein Wort. Herr, weil dein Sohn auferstanden ist, dürfen wir in deiner Kraft leben. Trotz aller Niederlagen haben wir an deinem Sieg teil. Trotz aller unserer Schwachheit machst du uns stark. Trotz aller Enttäuschungen schenkst du uns Freude und bringst uns ans Ziel. Und gemeinsam wollen wir nun beten, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen alle fröhlich sein. Aus dem Lied unter der Nummer 100 singen wir nun miteinander.
Thank you.
bevor ich zu den Bekanntmachungen komme, als allererstes mal herzlichen Dank an Prädikant Dr. Johannes Roth für das Halten des Gottesdienstes, an den Chor Horizonte unter der Leitung von der Monika Klotz und an die Beate Pregler, die uns am Klavier und an der Orgel heute im Gottesdienst begleitet hat. Und natürlich ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen des Gottesdienstes beigetragen haben. Das Opfer am 3.4. ergab 109 Euro für Licht im Osten, auch dafür ganz herzlichen Dank. Das Opfer heute ist für Chancen für Kenias Jugend bestimmt, dazu wird der Steffen Buhl nachher im Anschluss noch was sagen. Morgen, am Ostermontag, laden wir Sie alle ganz herzlich um 9 Uhr zum Osterfrühstück mit Andacht von Pfarrerin Katharina Kuttler ins Gemeindehaus ein. Da freuen wir uns auch sehr, wenn viele kommen. Nächsten Sonntag, am 12.4. ist um 10 Uhr Gottesdienst mit Prädikantin Sandra Karrer. Das Opfer wird dann für die Fördergemeinschaft der Kirche Witzin e.V. Familie Johannes Barral bestimmt sein. Und jetzt noch ein Hinweis auf eine sehr spannende Veranstaltung. Der Friedensläufer, wie ein Sportler ein Land verändert. Am Montag, 13.04. um 19.30 Uhr findet es live im Gemeindehaus hier bei uns in Höpfigheim statt. Ein bewegendes Leben zwischen sportlichem Erfolg und Versöhnung für Burundi. Der burundische Sportler Charles Katsyambyampi wird von seiner außergewöhnlichen Lebensgeschichte berichten. Er erzählt, wie er vom Afrikameister und Olympiateilnehmer zu einem Mann wurde, der nach persönlichen Schicksalsschlägen durch den Bürgerkrieg in Burundi Vergebung lebte und sich bis heute für Versöhnung und Hoffnung im Land einsetzt. Unterstützt durch den Verein Anstoß zur Hoffnung e.V. erfahren Sie, wie er junge Menschen ermutigt, Verantwortung zu übernehmen und sich für ein friedliches Miteinander stark zu machen. Da liegen auch Flyer aus. Am Donnerstag, 16. April um 19 Uhr ist im evangelischen Gemeindehaus der Kennenlern-Info- und Anmeldeabend für die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden. Angemeldet werden können alle Jugendliche, die vor dem 31.08.2013 geboren sind, beziehungsweise jetzt in der 7. Klasse sind und im Herbst dann in die 8. Klasse kommen. Und noch ein tolles Ereignis habe ich anzukündigen, und zwar findet am 25.04. ebenfalls im Gemeindehaus bei uns in Höpfigheim der Lego-Familientag statt. Alle Kinder, die in die große Welt der Lego-Steine eintauchen wollen und nach Herzenslust bauen möchten, können sich mit ihren Eltern, Großeltern oder wen auch immer sie dazu mitnehmen wollen, im Pfarrbüro anmelden. Da gibt es auch einen Flyer und hängen auch Plakate aus. Unser Pfarrer Nachtigall ist bis 14. April nicht im Dienst. Die Vertretung für ihn hat der Pfarrer Höfig aus Pleidelsheim. Am Ende des Gottesdienstes heute hören wir ausnahmsweise kein Nachspiel von der Orgel, sondern wir als Chor Horizonte laden Sie ganz herzlich dazu ein, noch einmal mit uns zusammen die frohe Botschaft des heutigen Tages mit dem Lied »Der König lebt« zu singen. Liedblätter liegen aus und ich nutze jetzt heute auch einfach die Gelegenheit, Sie generell ganz, ganz herzlich zu uns in den Chor einzuladen. Wer Lust am Singen hat und uns da unterstützen möchte, darf gerne mittwochabends ab 19.30 Uhr mal zur Probe ins Gemeindehaus kommen und einfach schnuppern. So, und jetzt übergebe ich noch an den Steffen Buhl.
Ja, vielen Dank. Ich gebe noch gerne ein paar Informationen zur heutigen Opferverwendung und zu unserem Missionsprojekt in Kenia, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Also Chancen für Kenias Jugend bzw. das FORSA-Projekt ist ein kleines Lernzentrum unserer Partnergemeinde in Nairobi, GNCC. Hier erhalten arbeitslose junge Menschen kostenlos grundlegende Kenntnisse in der Anwendung von Computerprogrammen. Die Dauer dieser Kurse ist 4 Monate. Es gibt eine Zertifizierung nach Abschluss, die auch vom städtischen Bildungsamt in Nairobi anerkannt wird. Und das ist eine sehr bewährte Grundlage und sehr positiv für die jungen Menschen für eine Bewerbung am Arbeitsmarkt. Man muss sich vorstellen, leider gibt es in Kenia überhaupt keine Ausbildungsgänge und Ausbildungsberufe, wie wir sie kennen. Und jede Wissensvermittlung kostet Geld, sprich schon von der Grundschule an. Und viele, viele Familien können sich das nicht leisten, beziehungsweise nicht für alle Kinder leisten. Es gibt bereits über 100 erfolgreiche Absolventen. Aktuell sind 16 Schüler in den Kursen. Das sind 2 Kurse, einmal für junge Menschen, die ein bisschen fitter sind, ein bisschen aufgeschlossener im Ganzen. Andere Kurs, da muss man ein bisschen schauen, wie die zurechtkommen, weil sie einfach aus schwierigen Verhältnissen kommen. Und die wenigen leistbaren Plätze, die wir da haben, die sind alle sehr begehrt. Es gibt eine lange Warteliste. Und alle Schüler stammen aus den zerrütteten und individuell beklagenswerten Verhältnissen. Und sie sind sehr dankbar für Hilfe und es ist eine sehr herzliche Dankbarkeit, die einem da entgegenstrahlt. Und wichtig ist für uns, dass wir verlässliche Hilfe mit Vertrauensleuten direkt vor Ort leisten und auch die Vermittlung von christlichen Werten verfolgen, um Halt und Perspektive zu geben. Und das alles stellen die beiden fleißigen und integren Lehrer und Jungpfarrer Jesse und Elvis sicher. Das konnten wir uns mehrfach vor Ort überzeugen. Wir unterstützen sie mit einem bescheidenen Lehrergehalt, ohne dass der ganze Ausbildungsbetrieb nicht möglich wäre. Und alle, die sich fürs Projekt und die Arbeit darin interessieren, können sich gerne Informationsblättchen, Newsletter, das unten erstellt wurde, mitnehmen. Wer auch die ganze Arbeit finanziell unterstützen möchte, da besteht die Möglichkeit für einmalige oder regelmäßige Spende über unsere Kirchengemeinde. Und es ist sichergestellt, dass jeder Spendenbetrag kostenfrei ohne Verwaltungskosten und Abzüge unten ankommt. Oder selbstverständlich immer im Gebet einschließen. Vielen Dank. Vielleicht noch ein ganz kleiner Punkt, unabhängig in der Kirchengemeinde selbst nähen auch alleinerziehende Frauen Stoffe und Kleidung. Und falls jemand eine alte, mechanische, massive Nähmaschine hat zu Hause, irgendwo im Keller oder im Dachboden, oder auch intakte elektrische Nähmaschine, die man nicht mehr braucht, die kann man gerne da unten verwenden, bitte da gerne melden, sie können auch abgeholt werden, die werden dann deponiert und mal mit dem Container nach unten verfrachtet. Da hat man sehr gute Verwendung und es ist dafür ein guter Zweck. Vielen Dank.
Weil es heute so lange gedauert hat, gibt es jetzt zum Abschluss auch noch den Osterwitz. Also in Murr, da hatten es ja die Konfirmanden heute nicht leicht, weil die mussten heute Morgen schon zur Osternacht antreten. Und Fritz war auch dabei, Konfirmant, und seine kleine Schwester, die Julia. Und als sie dann wieder heimkamen, da fragt sie die Oma, ja, zuerst den Fritz, ja, wie war es denn so bei der Osternacht? Sagt er, oh, so früh am Morgen und so ewig lang. Und dann fragt die Oma auch, die Julia, ja, Julia, wie war es denn? Ha, Oma, das war absolut super, mich haben alle begrüßt. Hallo Julia, hallo Julia. Gut, geht nun hin in die neue Woche und in Ostertage unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.